guten Nachmittag, Abend und Hallo von uns zweien, die wir ready sind, euch heute eine neue Episode zu bringen von Muscle, Meals und Mindset mit dem Thema Regeneration nach dem Training, die 7 Stellschrauben maximaler Performance. Mit wir meine ich Dr. Michaela Weber und mich Patricia Materne. Guten Morgen, Ela.
Einen wunderschönen guten Morgen oder für alle anderen guten Mittag, guten Abend. Ich freue mich riesig, denn das geht heute richtig auf den Punkt.
Es ist eine Folge, die vor allem Ela vorbereitet hat. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Es ist mal so. In letzter Zeit hat viel Ela vorbereitet. Das will ich auch mal dahinstellen. Oh Gott, ich habe heute Wortfindungsstörung. Die Episode ist eigentlich für mich. Also wenn wir sie aufgenommen haben, dann werde ich sie mir anhören, um die ersten Sachen schon mal wieder zu implementieren beziehungsweise darauf zu achten. Denn in unserer neuen Episode sprechen wir heute vor allem über die Regeneration, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie gut eure nächsten Trainingseinheiten und natürlich auch die Anpassung an das Training, also eure Erfolge, eure Performance werden. Und wenn wir darüber sprechen, dann richtet sich das besonders um das funktionale Training, die funktionale Fitness, wie beispielsweise die Events von CrossFit, HYROX oder auch andere Hybrid Races, die es gibt. Und da wollen wir dir heute einiges Wichtiges mitgeben, Ela, oder?
Auf jeden Fall. Und das Wichtige daran, hier gibt es keine 0815-Tipps, dass du einfach ein bisschen mehr schlafen und ein bisschen weniger Stress haben sollst, sondern wir gehen auf konkrete Zahlen, Dosierung und Strategien ein. Alles wissenschaftlich belegt mit Praxisbeispielen, dass du es direkt in deinen Alltag implementieren kannst für einen richtigen Athleten, Athletinnen-Alltag, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Plus, was uns auch sehr am Herzen liegt, wir zeigen euch, wie Regeneration auch bei neurodivergenten Athleten und Athletinnen anders gedacht werden darf, muss und kann.
Und dann starten wir schon mal mit Punkt 1 rein oder mit unserer ersten Stellschraube. Oh, sorry, Leute. Heute ist wirklich, wer mich kennt oder wenn ihr ein bisschen aufmerksam seid, dann merkt ihr, dass mein Hirn heute wirklich so half-baked ist, dass es einfach wirklich nichts kann. Mit der ersten Stellschraube, nämlich der Ernährung, eurem Fueling, gerade wenn wir über Kohlenhydrate und Protein reden, auch Fette natürlich, die wichtig sind und vor allem auch einen entscheidenden Faktor in der Regeneration bilden. Und wenn es um Ernährung geht, dann muss ich das Mikro ganz klar an unsere Ernährungsexpertin Dr. Michaela Weber abgeben. Ela, Ernährung, auf jeden Fall dein Steckenpferd und vor allem auch dein Punkt, glaube ich, der besonders wichtig ist, weil du es im Alltag, glaube ich, auch oftmals anders siehst als das, was sie euch jetzt sagen wird.
Auf jeden Fall, ganz, ganz zentraler Punkt für die Regeneration, extrem große Stellschraube von diesen 7, die wir heute erkennen. Und es geht vor allem darum, welche Mengen du vor und nach, beziehungsweise vor allem nach einer schweren Einheit machst. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Einheiten, die weniger als 24 Stunden Pause haben, zum Beispiel, wenn du Wettkampftage hast und oder auch vielleicht mehrere Trainingseinheiten am Tag, dass du dann wirklich guckst, dass du innerhalb der ersten 2 bis 4 Stunden nach dem Training jede Stunde mindestens 1 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu dir führst, plus 0,2 bis 0,4 Gramm Protein pro Kilogramm pro Stunde. Warum? Das steigert die Glykogensynthese, es fördert Muskelregeneration, deine Erholung, weniger Muskelkater, mehr Energie für die nächste Einheit. Wenn wir das konkret runterbrechen, weil das jetzt sehr abstrakte Zahlen waren, gehen wir von einem 70 Kilo Athleten, Athletin aus, dann sind das pro Stunde 70 bis 84 Gramm Kohlenhydrate plus 14 bis 28 Gramm Proteine. Das gerne dann, wenn du das über jede Stunde zuführst, auf mehrere Mahlzeiten und Snacks aufteilen, bis dann die nächste Trainingseinheit innerhalb dieses 24-Stunden-Fensters ist. Wenn du eher zu den Hobby-Sportler, Sportlerinnen gehörst und oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal trainierst mit mehr als 24 Stunden Pause dazwischen, dann brauchst du kein Turbo-Refuel. Das heißt, du kannst über den Tag gleichmäßig deine Kohlenhydrate verteilen. Man sagt so im Schnitt, jetzt wenn wir so auf die Marken, weil das ist ein bisschen greifbarer, so Marken wie HYROX oder CrossFit reingehen, also funktionales Training, dann sagt man so 5 bis 7 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und ungefähr 1,6 bis 2,2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. 1,6 sind an sich auch ausreichend. Oft sagt man, dass wenn man im Defizit ist oder vor allem auch in der Wettkampfvorbereitung, dass man da auf 1,8 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht geht. Was heißt das konkret? Wieder 70 Kilo Athlet, Athletin. Das heißt, wir haben so im Schnitt 350 bis 490 Gramm Kohlenhydrate pro Tag plus 112 bis 140 Gramm Proteine pro Tag. Und die natürlich auch wieder gleichmäßig gut über den Tag verteilt. Und das Wichtigste, wo man einfach auch nochmal drauf achten kann nach dem Training, du musst nicht nach dem Training direkt auf der Bank irgendwie den Shake trinken und sagen, die 15 Minuten, sonst passiert nichts, sondern gerne eine Post-Workout-Mahlzeit bis zu 90 Minuten nach dem Training mit Kohlenhydraten und Protein, einfach um deine Regeneration, also die Erholung, einzuleiten.
Ganz wichtig für diejenigen, die uns zuhören, weil ich weiß, es sind auch immer einige aus der Box von uns dabei, die den Podcast mit Neugier und vor allem auch Interesse hören. Wenn wir jetzt über diese zwei Varianten erst einmal sprechen, also weniger als 24 Stunden Pause und mehr als 24 Stunden Pause, nur weil ihr jetzt täglich in den Kurs kommt, heißt das nicht, dass ihr auch stündlich eure Kohlenhydrate euch zuführen müsst. Denn eine Stunde ist nicht in Summe hochintensiv. Es gibt einen hochintensiven Part, wie beispielsweise am Ende das Conditioning, hat aber auch nicht jede Stunde. Gerade wenn wir uns anschauen, dass es manchmal auch E-Moms gibt, Heavy Days gibt etc., dann muss man das Ganze auch noch ein bisschen differenziert betrachten. Das heißt jetzt nicht, dass ihr anfangt, die ihr vielleicht fünfmal die Woche in den Kurs kommt und davon drei Tage auch am Stück, dass ihr sagt, okay, alles klar, habt ihr es gehört, 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht in der Stunde, das muss ich jetzt auch machen. Nein, das trifft wirklich auf diejenigen zu, die wirklich Wettkampftage haben, wo meist mehrere Workouts aufeinander folgen oder Tests aufeinander folgen, die hochintensiv sind und eben auch eine hochintensive Belastung haben. Also man muss ja auch immer unterscheiden, das sage ich jetzt als Trainerin vor allem, dass nicht alle in der Lage sind, hohen Power-Output oder hohen Output, intensiven Output leisten zu können. Gerade diejenigen, die noch nicht lange im Sport sind und noch nicht lange trainieren, können manchmal gar nicht das leisten, was auch von ihrem Körper oder von ihrem System als hochintensiv empfunden wird, weil sie eventuell noch gar nicht die Kraft haben, noch gar nicht die Schnelligkeit haben, auch nicht die Typen dafür sind. Deswegen immer differenziert betrachten und auch schauen und überprüfen, ob das auf euch zutrifft. Das heißt, auch ein bisschen Mitdenken ist gefordert von euch. Nicht einfach nur blind umsetzen, weil ihr es mal gehört habt und denkt, ja, das trifft auf mich zu.
Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da zu differenzieren und vor allem dann auch, also diesen Turbo-Refuel, dass man wirklich da auch das Carb-Timing hat, das ist auch etwas wirklich spezifisch für Wettkampfvorbereitung, beziehungsweise wenn man da sehr, sehr professionell schon unterwegs ist. Wenn es zum Beispiel einen Tag Pause gibt oder einfach auch lange Metcons waren, also die Kombination, die wir ja kennen, dann ist es eher so, dass man, was ich auch sehr gerne mache, dass ich nach dem Training mir einen geilen Shake mache, also mit Proteinpulver, irgendwie TK-Mango und Heidelbeeren richtig schön püriert, dann guten Fuel habe und dann ganz normal zwei bis vier Stunden später eine gute Hauptmahlzeit habe, die mir Ballaststoffe, also Gemüse, gute Proteine, Huhn, pflanzliche Produkte liefert und somit dann auch ganz bewusst durch den Tag komme.
Voll. Das ist ein guter Tipp, glaube ich, für alle, die zuhören, die auch regelmäßig in Kurse gehen, dass ihr sowas mit berücksichtigt, wenn eure Basismahlzeiten, drei am Tag beispielsweise, vielleicht sogar mit Snacks stimmen, dass ihr sagt, okay, ich fühle mich da eher und helfe mir mit einem Shake nach dem Training. Da geht es gar nicht darum, dass ihr euch explizit in diesem Moment diese Proteine zuführt, denn der Tagesbedarf ist relevant, also wie viel ihr am Tag zu euch nehmt, ist vor allem erstmal zu betrachten, aber es kann natürlich helfen, vor allem, wenn es darum geht, Heißhunger, Hungerattacken etc. nach dem Training beispielsweise zu verringern und dementsprechend nicht lange wartet, bis ihr die erste Mahlzeit nach dem Training zu euch nehmt.
Genau. Und wenn wir schon mal bei Mahlzeiten sind, ganz wichtiger zweiter Punkt, nämlich die zweite Stellschraube, auch super, super wichtig, auch leider sehr oft unterschätzt, Hydration und auch Natrium, also Salz. Gerade jetzt im Sommer, also ist es noch besonders wichtig, weil wir viel schwitzen und vielleicht die Box oder Fitnessstudio sehr, sehr warm ist. Das heißt, Regeneration heißt auch mit Flüssigkeit und Elektrolyten auffüllen. Und da geht es dann vor allem darum, dass man so 2 bis 4 Stunden nach dem Training den Schweiß auch wieder ersetzt. Also man sagt so 125-150% vom verlorenen Schweiß ersetzen. Das heißt, bei 1 Kilogramm Gewichtsverlust sollte man ungefähr 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit wieder zuführen. Und dazu gehört aber auch, dass man auf die Natriumkonzentration guckt. Also ungefähr, man sagt so, also wenn man genauer in die Zahlen geht, runden wir es ein bisschen auf, so 500 bis 1400 Milligramm Natrium pro Liter. Einfach damit du deinen Elektrolytehaushalt wieder besser im Griff hast.
Als Beispiel aus der Praxis, ich hatte gestern circa 45 Minuten Bike-Intervalle, also Steady-State-Pace und kleine Peaks, also so 20, 30 Sekunden Sprint-Peaks, die ich dabei hatte. Ich neige ohnehin zum viel Schwitzen. Wir hatten gestern 30 Grad, also da habe ich natürlich nochmal enorm gewässert und es lief wirklich, also es ist nicht getropft, es lief wirklich. Ich musste das ganze Bike desinfizieren, weil es einfach voll war mit meinem Schweiß. Und ich habe dann gemerkt, oh, ach du Scheiße, ich habe A, keine Apfelschorle mehr da, ich habe kein Salz da und habe gemerkt, Scheiße, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, was die Wasser- und Hydrationszufuhr geht und habe mir dann ein Getränk, welches Elektrolyte beinhaltet, aber ohne Natrium genommen, um wenigstens etwas zu machen, also etwas zu nehmen. Aber ich merke heute auf jeden Fall, dass diese intensive Einheit, die in dem Moment jetzt nicht hyper anstrengend war, ne? Es war immer noch viel Steady-State-Pace, aber es waren schon einige Peaks dabei, dafür gesorgt hat, dass ich mich heute auf jeden Fall so kopfmäßig, so kopfschmerzmäßig so merke, okay, das war gestern einfach zu wenig getrunken und vor allem zu wenig Natrium, Elektrolyte in Summe auch zu mir genommen. Das merke ich heute explizit und ja klar, nicht alle werden das merken. Manche fragen sich, wie merkt man das denn? Das merkt man, indem man sich einfach Erfahrungswerte sammelt. Das heißt, man notiert sich, wie es einem geht vor der Einheit, nach der Einheit, am nächsten Tag, um vergleichen zu können, okay, merke ich schon signifikante Unterschiede oder minimale Unterschiede. Und dann macht das auch einfach die Erfahrung, ne? Also 30 Jahre Sport bei mir und 30 Jahre fast täglich Training hinterlassen schon auch Erfahrungswerte, mit denen ich arbeiten kann, um zu wissen, was wie. Aber das beispielsweise heute, mein Mehrfaktor unter anderem auch, weil ich einfach gestern mich nicht ausreichend hydriert habe mit den entsprechenden Stoffen, Mikronährstoffen, die auch notwendig sind.
Absolut. Was man auch immer gut beobachten kann, ist, dass man zum Beispiel auch sich beispielsweise mal, man sieht ja auch öfters mal in Studios oder so auch Waagen stehen, dass man sich vor und nach der Session wiegt und dann guckt, wenn man zum Beispiel 1 Kilogramm weniger wiegt nach der Session, dass man dann mit 1,5 Litern Elektrolytgetränk auffüllt. Und du wirst es beobachten, und das ist ja auch was du gerade schön beschreibst, der Unterschied kann am nächsten Tag wirklich enorm sein, wie man sich fühlt von der Regeneration her. Ich habe den Fehler auch neulich mal gemacht in der Session, es war warm, ich hatte eine lange Einheit, eher so 50% VO2 Max, aber trotzdem habe ich dann gemerkt, ich hatte mein Elektrolytgetränk nicht dabei, ich habe nicht die Pausen genutzt, um immer mal wieder was auch generell mich zu hydrieren, und es hat sich krass ausgewirkt, und das ist wirklich ein enormer Hebel, generell auch sowieso im Sommer genug zu trinken.
Voll, weil die meisten ohnehin schon im Alltag Probleme haben, ausreichend zu trinken, ja, weil sie es nicht gewöhnt sind, weil sie sagen, ja, dann habe ich einen Wasserbauch, dann muss ich so oft auf Toilette, ja, dann geh halt. Sorry. Das macht viele natürlich ein Problem. Und dann vergessen sie es manchmal auch. Gerade so neurodivergente Menschen, wenn wir Lazar nehmen, der vergisst oft das Trinken einfach, weil der dann so in seinem Modus ist, sodass der so Hilfsmittel hat wie eine Flasche, wo dann so 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., 1 p.m. steht, damit er einfach regelmäßig stündlich da zumindest sich schon mal so ein bisschen was wieder zuführt. Ne? Also Hilfsmittel helfen. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Einfach, dass man auch im Alltag dran denkt, genug zu trinken. Der nächste Punkt, dritte Stellschraube, ist Schlaf. Ich würde das Thema direkt an dich übergeben, einfach weil dein Schlaf die letzte Nacht nicht gut war und wir beide eigentlich super starke Schlafmonks sind, weil wir beide wissen, dass Schlaf das stärkste, wirklich stärkste und einfachste Recovery-Tool ist.
Ja, einfachste und schwerste zugleich, denn ich erzähle euch kurz innerhalb einer Minute, wie es bei mir gestern ablief. Also, ich gehe pünktlich ins Bett, weil Ela hat schon gesagt, Schlaf ist mir sehr wichtig und ich brauche 8,5 Stunden mindestens, nach so einer Einheit wie gestern tendenziell lieber 9 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr, um mich gut zu erholen, am nächsten Tag wieder fit zu sein und nicht so wie heute Wortfindungsstörung zu haben auf höchstem Level hier. Schlafe ein, wache 1,5 Stunden später wieder auf, weil mein Nachbar Musik hört. Nicht super laut, aber für mich als Autistin schon laut und hörbar und auch der Bass ordentlich vibrierte. Das heißt, selbst Oropax haben nichts geholfen, weil ich es einfach gemerkt habe. Das hat er dann relativ schnell wieder sein gelassen, nachdem ich auch ein bisschen aggressiv gegen die Wand gehauen habe mit meiner Faust. Bestimmt noch einen blauen Fleck da jetzt auf jeden Fall. Hat er gelassen. Er hat aber einen guten Musikgeschmack. Es war sehr links und es war sehr politisch, das habe ich geliebt. Deswegen tat es mir umso mehr leid, dass ich da so aggressiv gegen die Wand geschlagen habe. Aber dann schlafe ich weiter. Was passiert? Der Olmer im Wohnzimmer, also Lazar in diesem Moment gemeint, hat Kopfhörer auf und hat den Fernseher an. Und dieser Fernseher ist aber nicht gekoppelt mit seinen Kopfhörern, sondern mit der Küche. Und in der Küche ist es super laut, weil er irgendeinen De Niro-Film oder was weiß ich gehört hat und da wichtige Gespräche über Drogen, weiß ich nicht, war bestimmt irgendwie so ein Film, so ein Actionfilm wieder, geführt worden oder über andere Action-Sachen, wie wen sie als nächstes umlegen müssen. Und ich dann wieder aufgeschreckt bin und mich gewundert habe, wer redet denn so laut auf dem Balkon? Geh in die Küche und merke, dass der Depp nicht merkt, sorry Lazar, hab dich lieb, dass sein Fernseher mit, also der Fernseher, mit der Küche gekoppelt ist. Und dann war ich so aggro und musste selber über mich lachen, aber war auch einfach aggro, dass ich nicht wieder gut einschlafen konnte. Das hat einfach ewig gedauert und mein Schlaf war richtig beschissen. Die Whoop sagt, ist okay, aber die Whoop weiß halt auch nicht, wie ich mich fühle als Autistin, dass es für mich einfach nicht okay war. Und dementsprechend heute, Schlaf bei mir eh immer sehr knapp bemessen aufgrund des frühen Aufstehens und des sehr frühen Zu-Bett-Gehens, was natürlich auch schwerfällt bei dem schönen Wetter und bei dem Licht etc. Deutlich zu wenig. Und das heute unter anderem neben der Flüssigkeitszufuhr, die nicht ausreichend war, ein Punkt, warum es mir heute richtig oll geht. Also ich einfach richtig müde bin, die ganze Zeit am Gähnen. Achtung, gleich kommt es bestimmt wieder, muss ich rausstellen. Und auf jeden Fall auch überhaupt nicht konzentriert, sondern eher so ein bisschen wuschig im Kopf. Und das einfach Schlaf, wirklich das wichtigste Tool. In der Regel, wir haben es schon öfter gesagt, durch alle Episoden weg, 7 bis 9 Stunden ist so eine generelle Empfehlung. Das kann absolut variieren. A, wie viel braucht ihr? Seid ihr neurodivergent? Tendenziell immer ein bisschen mehr. Hattet ihr einen hohen Trainingsload? Auch tendenziell etwas mehr. Merkt ihr vielleicht, dass die generelle Empfehlung euch nicht hilft? Auch etwas mehr. Kann auch sein, dass ein paar Menschen weniger brauchen, weil sie vielleicht gar nicht so hohe Aktivität haben, wie der Schlaf eventuell kompensieren bzw. regenerieren könnte. Auch das beispielsweise Punkte. Und dann weiß ich schon, was ich heute machen werde. Ein Nap-Ela.
Auf jeden Fall. Also vor allem wichtig auch, ja, auch manche Menschen brauchen vielleicht ein bisschen weniger Schlaf, aber alles unter 6 Stunden wirklich, also eigentlich 7 Stunden ist schon das Minimum, aber alles unter 6 Stunden ist maximaler Raubbau an deinem Körper. Ich kriege immer mal so Fragen wie kann ich noch effizienter schlafen, damit ich weniger schlafen kann und noch mehr machen kann im Tag? Und ich denke mir so, wenn du mehr schläfst, schaffst du mehr in weniger Zeit tagsüber, ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil schon 1 bis 2 Nächte Schlafmangel kosten dich Kraft, Reaktionszeit und Koordination. Ganz abgesehen davon, dass deine Konzentration bescheiden ist, dass du dich malat fühlst, dass du auf jeden Fall mehr Heißhunger hast und wahrscheinlich auch ziemlich viele Cravings. Das ist auch etwas, was ich immer beobachte, egal ob Mann, Frau, wie auch immer. Und deswegen auch ein richtig gutes Tool, wenn man dann vielleicht ein bisschen weniger geschlafen hat nachts, vielleicht auch gerade im Sommer wegen der Hitze und dann kann man einfach nicht gut schlafen. Genau das Thema Powernaps. 20 bis 90 Minuten, also man sagt so 20 bis 30 Minuten sind gut. Manche können aber auch einfach mal 1,5 Stunden sich nachmittags hinlegen, wenn es hilft, einfach das Schlafdefizit so ein bisschen auszugleichen, können die Erholung messbar verbessern. Und dann gehört natürlich auch noch dazu ein wichtiger Faktor, den ich auch sehr, sehr gerne nutze. Ich bin ja einfach ein wirklicher Kaffeeliebhaber und ich kann sehr schwer darauf verzichten, weil es für mich auch einfach Genuss ist. Aber ich habe mir auch angewöhnt und das lange Recherche und so weiter und so fort, aber da bin ich so ein bisschen nerdig. Ich habe einen klaren Koffein-Cut auf 8 Stunden, bevor ich schlafen gehe. Das heißt, ich überlege mir und ich habe ja eine Routine im Schlafen auch, dass ich weiß, dann gehe ich ungefähr ins Bett. Und bis 8 Stunden davor gibt's den letzten Kaffee mit Koffein. Das ist so wichtig. Wir unterschätzen das. Wir denken immer, naja, ich kann ja vom Schlafen gehen noch einen Espresso trinken. Ja, kannst du. Aber du weißt nicht, was das mit deinem Körper macht. Ähnlich wie Alkohol, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Fass, was wir da aufmachen. Und vor allem vor Wettkampfphasen, wenn man in der Vorbereitung ist, einfach nochmal mehr auf den Schlaf achten, qualitativ, aber auch quantitativ, also genug. Und sich da wirklich auch hinsetzen, überlegen, wann muss ich aufstehen, zurückrechnen, damit man mindestens 7 Stunden schläft, am besten da noch mehr. Und eben, dass man auch merkt, wenn der Trainingsload hoch war, braucht man einfach noch mehr Recovery.
Ja, ich trinke beispielsweise gar kein Koffein mehr. Ich trinke entkoffeinierten Kaffee, weil ich es wirklich bei dem Pensum an Stress. Und bei mir rede ich vor allem viel von Reizen, laute Musik, viele Menschen, viel Bewegung, viel Licht, viel Autos etc. All sowas sind für mich vor allem sehr anstrengende und schwer zu verarbeitende Reize. Jetzt kommt wieder mein nicht genug geschlafen Moment, wo ich nicht weiß, worauf ich hinaus wollte. Genau. Das macht es dann einfach schwer, dass das Stressempfinden mit dem Koffein einfach immens ansteigt. Das putscht natürlich, das Koffein soll ja auch, oder die Wirkung ist, soll nicht nur, aber ist einfach so, dass es aufputscht für einen Moment. Und das passiert natürlich auch bei mir und das bringt es gar nicht, weil ich dann einfach so gestresst bin, dass ich richtig merke, dass ich so Stressherzklapfen kriege, dass so richtig verschnellt, wie sagt man, schneller ist und auf jeden Fall stressiger ist. Meine Atmung wird kurz und flach. All solche Momente, deswegen für mich nur noch koffeinfreier Kaffee.
Ja. Absolut richtig, da muss man auch individuell schauen.
Als nächstes kommt mein Lieblingspunkt, weil er klärt so ein bisschen auf mit dem, was ich auch schon mal intern bei uns im Box-Social-Feed gepostet habe, als es so darum ging, Kälte und Hitze. Und widmen wir uns meinem Lieblingspunkt, Kälte. Die meisten denken ja, Kälte wird richtig viel propagiert, alle gehen Eisbaden, alle haben eine Eistonne, die gehen da rein nach dem Training, richtig super Regeneration. Ja, wenn du weißt, warum. Folgender Punkt, ich möchte euch mal mitnehmen, dass ihr mal selber ein bisschen nachdenkt. Ich als alte Boomerin, wobei Boomer bin ich wahrscheinlich gar nicht, aber kenne Eisbäder als Kind noch und als Jugendliche vor allem von Wettkämpfen. Bei Wettkämpfen gab es oft die Eistonnen. Warum? Damit man gerade im Siebenkampf oder auch Sprints, wenn man mehrere Vorläufe hatte, schnell reingeht, damit erst eine Lösung gibt für ein Problem, das eventuell auftauchen könnte, und man an diesem Tag noch weitere Starts und Events oder auch Disziplinen hat. Was ich nicht kenne aus meiner Jugendzeit, ist, dass man einfach so nach einer normalen Trainingseinheit ins Eisbad geht oder auch in den See geht, der ja auch kühl ist, um diese, wie sagt man, diesen Vorteil oder diese Wirkung zu nutzen für generelles Training. Denn Eisbaden ist ein Punkt, der Reparatur- und Aufbauprozesse unterbindet, also vor allem die Aufbauprozesse, weil er dafür sorgt, dass eine Entzündungsreaktion gedämpft wird. Diese Entzündungsreaktion, so schlecht sie sich vielleicht manchmal in dem Moment anfühlt oder gerade an so einem Wettkampftag natürlich hinderlich ist, weil man natürlich nochmal in einen nächsten Wettkampf möchte, den nächsten Heat, nächste Disziplin etc., wird gedämpft. Die brauche ich aber, um aufzubauen. Also sie hat ja einen Zweck und einen Sinn. Sie ist ja einfach nicht da, um uns zu ärgern, sondern diese Entzündungsreaktion führt dazu, dass der Körper sich anpasst. Das heißt, dass er besser wird. Progression findet statt. Gehe ich also ins Eisbad, direkt nach einem Training, direkt nach einem Lauf, nach was auch immer, dann vermindere ich diese Progressions- oder diese Anpassungsreaktion. Das heißt, Eisbaden, ja, aber gewusst wie und wann. Wettkämpfe, super. Aber einfach so nach dem Training, nein, es sei denn, du willst keinen Fortschritt haben. Dann gib ihm, dann geh ins Eisbad. Das scheint für mich.
Ja, also wenn du kein Muskelwachstum haben möchtest, dann geh direkt Eisbaden. Finde ich super nach dem Training. Alles andere würde ich sagen, mindestens 6 Stunden Abstand, dann kannst du auch Eisbaden gehen nach der Trainingseinheit. Aber alles davor ist eher etwas, was, dich da stehen lässt, wo du stehst.
Voll. Da liebe ich immer so ein bisschen logisches Mitdenken, wenn man weiß, wie etwas funktioniert, also was für Prozesse stattfinden, was für Eisbahn in dem Moment beispielsweise für ein Prozess ist und wie der wirkt, dann kann man sich eigentlich herleiten, dass das wenig sinnhaft ist. Aber diese Studien, die ich kenne zum Eisbaden, die wirklich sich damit auseinandersetzen, dass es nicht sinnhaft ist nach dem Training, die gibt es, glaube ich, seit 1-2 Jahren, meine ich. Die gibt es jetzt noch nicht viel länger, aber bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch bin. Das ist jetzt wirklich das, was ich im Hinterkopf habe. Ja. Dann wüsste man es schon eher, bevor sich überhaupt Studien damit befasst haben. Das liebe ich immer so an Studien. Ja, Leute, Studien finden dann statt, wenn jemand irgendetwas beweisen oder aber widerlegen möchte. Das hat ja meist einen Hintergrund, deswegen stelle ich ja auch eine These auf. Und das hat meistens damit zu tun, dass jemand das Ganze finanziert. Warum finanzieren das Leute? Weil sie Interesse daran haben, etwas zu verkaufen, etwas zu widerlegen. Oder aber es gibt die, Leute, die was machen, einfach aus guten Gedanken heraus. Lazar, wo bist du? Wie heißen die? Mein Wort fehlt mir heute. Egal, die machen das dann vielleicht auch mal gerne so. Aber in der Regel weniger.
Oft. Also viele Studien sind finanziert. Natürlich gibt es auch viele in der Forschung, wo man einfach guckt. Also voll. Es geht ja dann.
Gerade wenn es so um wissenschaftliche Themen geht, auf jeden Fall.
Genau, da muss man sich das ist wieder ein anderes Thema, was wir aufmachen können. Da muss man sich das Studiendesign angucken. Ist es irgendwie vorher, nachher, Kohortenstudie etc. pp. Was will man da belegen? Wie groß ist die Stichprobe und so weiter und so fort. Da muss ich dann immer so ein bisschen schmunzeln. Ja. Aber ich war auch über 10 Jahre in der Forschung, von dem her weiß ich, dass auch in der Forschung ein bisschen viel gemacht wird. So. Ja. Genau, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf ausführen.
Anderer Punkt.
Genau, also super wichtiger Punkt mit der Kälte, weil das ist etwas, was einfach wirklich viele überraschen wird. Und Hitze, Thema Sauna, ist etwas, was deine Hitzetoleranz steigern kann, gerade für lange Events in warmer Umgebung. Genau, es kann auch das Plasmavolumen steigern. Ideal ist Hitze nach lockeren Einheiten, nicht direkt vor Workouts, die so maximale Intensität haben. Das heißt, Sauna ist eigentlich auch super ideal, wenn man zum Beispiel einen Off-Tage hat, also wo man nicht trainiert, ein bisschen Entspannung will oder Active Rest oder so, das kann man dann nutzen. Das einfach noch als Ergänzung, wenn wir schon über Kälte reden, dann müssen wir auch über die Hitze reden.
Genau. Wenn wir Kälte und Hitze gesprochen haben, dann gibt es auch noch was anderes, was so gegenteilig ist, nämlich aktive und passive Erholung. Das heißt, als ganz klares Beispiel, ihr habt Intervalle auf einem Bike, aktive Erholung, ihr tretet locker in der vermeintlichen Intervallpause oder zwischen den harten Intervallen, passiv, ihr macht nichts, sitzt oder steht und macht nichts in der Pause. Das sind aktiv und passive Erholung, dem können wir uns auch nochmal widmen.
Genau, Stellschraube Nummer 5, wenn wir schon mal sagen, am Anfang haben wir gesagt, 7 Stellschrauben, wir sind jetzt bei der 5. angekommen. Genau, was wichtig ist, zwischen Intervallen, also wenn du in einem Workout zum Beispiel bist, am besten passive Erholung. Das kann kurzfristig die Spitzenleistung im nächsten Intervall verbessern. Was heißt das? Du kannst zum Beispiel einfach rumstehen und atmen. Super, super wichtig, wird auch bei vielen unterschätzt, arbeite ich auch viel im Coaching mit, dass viele sagen, oh, ich habe irgendwie Magenschmerzen, dies, das. Ich sage, hast du mal drauf geachtet, wie du eigentlich atmest? Damit kann man extrem viel hebeln. Und dann eben, was das Thema aktive Erholung angeht, zwischen Sessions, zum Beispiel, wenn du trainiert hast und dann vielleicht eine andere Session noch hast, einfach leichtes Training. Was heißt leichtes Training? Da reden wir so von 30-50% von deiner VO2 Max, was die Durchblutung und die Nährstoffversorgung fördert. Wer damit nicht so was anfangen kann, weil das vielleicht schon ein bisschen nerdig ist und schon ein bisschen eher in das wissenschaftlich, trainingswissenschaftlich geht, man nennt es auch mal so Zone 2 Training. Ist auch ein bisschen umstritten, ob es sowas gibt oder nicht, aber das gibt's ist so diese... Ja, ich weiß, dass es das nicht gibt, aber wir lassen das mal so ein bisschen.
Das muss ich sagen, sonst sagt Lasar nachher, warum sagst du das nicht?
Ich habe es weil ich das...
Nein, es gibt ein Gefühl dafür. Also in der Regel, genau. Ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, kannst du dich da nebenbei unterhalten und kommst nicht aus der Puste? Super, das ist aktive Erholung einfach. Ne? Genau, Nasenatmung kann auch zur Steuerung dienen, einfach weil du weniger Sauerstoff bekommst und dann natürlich auch einfach ein anderes Tempo fährst, als wenn du halt durch den Mund mit mehr Sauerstoff arbeitest.
Genau, weil es ist etwas, was viele immer wieder sagen, so ich mache heute Zone 2 Training. Faktisch muss man aus der Sportmedizin auch sagen, gibt es das einfach nicht. Wir können so einen Herzfrequenzbereich sagen, so ungefähr 110 bis 140. Das ist aber auch so Nährungswerte. Es geht vor allem darum, was du eben auch gesagt hast, man kann sich locker unterhalten. Oft sagt man auch einfach, ja, das Training soll so sein, dass es ein Nasal-Breathing ist, also dass du noch locker einfach auch durch die Nase atmen kannst zum Beispiel. Fällt mir immer ein bisschen schwer, irgendwie ist meine Nase immer ziemlich schnell zu, deswegen ist es immer so, naja, also es macht auch Spaß, einfach mal die Herzfrequenz dabei zu beobachten und zu gucken, dass ich eben wirklich in einem lockeren, moderaten Bereich bin. Denn diese aktive Erholung, die du zwischen Sessions machen kannst oder auch an Off-Tagen zum Beispiel, man nennt es ja auch öfters mal so Active Rest, wenn man einfach nicht ganz stille sitzen kann, möchte, will, wie auch immer. Es fördert durch die Durchblutung und kann auch den Abtransport von Stoffwechselprodukten, also sowas wie Laktat, fördern. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade im Sportkontext. Und es bringt dir einfach auch nochmal frische Nährstoffe und Sauerstoff in die beanspruchten Muskeln.
Deswegen seht ihr auch oft bei Wettkämpfen, wenn ihr euch mal im Backstage-Bereich oder im Warm-Up-Bereich rumtreibt, dass AthletInnen, nachdem sie einen Test absolviert haben, egal jetzt in welcher Sportart, oftmals noch auf einem Ergometer sind und einfach sich locker durchradeln, weil der Abbau des Laktats findet danach statt und jetzt nicht Stunden danach. Der Körper kann das schon innerhalb von kurzer Zeit abbauen, aber die Durchblutung hilft natürlich einfach, dass Stoffwechselprodukte einfach schneller abgebaut werden durch die Durchblutung, weil natürlich erhöhter Blutfluss, aber eben in einem aktiven Rest-Bereich, also nicht passiven. Und dann ganz klar, Active- und Passiv-Erholung, gerade im Training der funktionalen Fitness, Hybrid Racing, ist oft natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also macht passive Erholung Sinn. Wenn du eh viel Intervalle hast, dann ist natürlich aktive Wiederholung eher etwas, so wie ich gestern mit dem Steady State und den kurzen Peaks, was man erarbeitet, um einfach für den Sport gezielt zu trainieren als Beispiel. Genau. Das ist dann schon wieder sehr individuell. Muss man einfach gucken, was ist Ziel, was ist möglich. Bei was ist möglich, kann es auch sein, dass für euch Active Rest ein Spaziergang in der Natur ist und beispielsweise nicht das Laufen oder nicht das Radfahren. Selbst wenn euer Kopf sagt, ja, ist doch easy, heißt das nicht, dass der Körper das so sehen muss. Dass gerade bei Menschen, die eine gewisse Sucht und Abhängigkeit zum Sport entwickelt haben, vielleicht auch um sich ruhig zu stellen, Hirn ruhig zu stellen, ein bisschen Entlastung oder Auslastung zu haben, oftmals eher ein entspannter Spaziergang tut oft mehr als das, was ihr denkt, was ihr dann am Active Rest Day im Gym macht.
Ist auch super wichtig. Also das ist etwas, was früher auch, wo mich viele drauf angesprochen haben, dieses, oh, das war jetzt zum Beispiel, wir hatten doch gestern super hartes Beintraining, warum bist du jetzt schon fit? Ich sage, ey, ich mache das voll gerne, dass gerade wenn es irgendwie eine schwere Session war mit Backsquats oder so, dann gehe ich danach mit meinem Hund spazieren, dann ist ein bisschen Durchblutung, man kann doch nochmal irgendwie 20 Minuten einfach ein bisschen wirklich ganz easy rudern oder aufs Bike-Erg gehen oder irgendwie ein bisschen Fahrrad fahren, spazieren gehen, wie auch immer, einfach etwas, was die Durchblutung anregt und den Muskelkater reduzieren kann. Das ist etwas, was wirklich, wirklich effektiv sein kann.
Ja, vor allem, wenn es dann wirklich um die Wahrnehmung des Muskelkaters geht, kann manchmal aber auch tatsächlich, je nachdem, wie trainiert ihr seid, den Muskelkater nochmal befördern, weil eventuell eben die Durchblutungsförderung dazu führt, dass Entzündungsprozesse nicht komplett abgebaut werden, sondern nochmal, ich sag's mal lapidar, gesteigert werden, gerade wenn ihr eher zu den untrainierteren Personen gehört und euer Muskelkater sich beispielsweise an Tag 2 erst zeigt, so das erste Mal, wenn man mal wieder ein intensives Training hat, kann das natürlich auch nochmal dadurch befördert werden. Deswegen absolut individuell, was für euch Active Rest sowohl in dem Training, während der Einheit oder aber auch danach ist.
Ja, und ich glaube, gute Überleitung auch zum nächsten Punkt, gerade weil wir es auch schon gesagt haben, was so ein bisschen aktive, passive Erholung angeht, beziehungsweise auch ein bisschen geteasert hatten schon, was so Reizüberflutung angeht. Sechste Stellschraube, nämlich Regeneration und das Thema Neurodivergenz, was uns auch sehr am Herzen liegt und es ist einfach auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich werde auch tatsächlich immer mehr darauf angesprochen, weil es gerade so geht, Hochsensibilität, aber wir haben das Thema ja auch ADHS, Autismus, was uns selber betrifft, aber wo wir einfach auch sehen, dass die Menschen sich immer mehr damit auseinandersetzen, ohne dass man jetzt irgendwas diagnostizieren will. Aber es ist einfach nochmal wichtig, dass jeder Mensch individuell ist und dass es eben nicht diese eine Lösung für alle gibt, sondern man gucken muss, was ist eine Reizüberflutung und was brauche ich gerade.
Ja, voll. Also aus Erfahrung als Autistin, auch auf dem ADHS-Spektrum auf jeden Fall, aber vorrangig vor allem Autismus-Spektrum, kann ich darüber berichten, dass für mich Regeneration nicht einfach nur heißt, okay, ich gehe vielleicht mit Dolly spazieren oder ich habe irgendwie einen chilligen Tag auf dem Sofa oder ein bisschen Active Rest mit dem, wie gesagt, Spaziergang oder ein bisschen locker Radfahren, sondern für mich heißt es vor allem auch reizarm. Also klar, meine Routinen beibehalten, aber vor allem reizarm. Das heißt, wenig Lichtwechsel, wenig Action, beispielsweise Fernsehen etc., wenig flackerndes Licht, wenig flackernde Szenen, wenig fluoreszierend, alles, was da stattfinden kann, wenig Action, sagte ich schon. Und auch wenig Lärm, also tatsächlich viel Kopfhörer, die ich dann trage, sei es In-Ear oder auch Off-Ear. um tatsächlich die Reize so gering wie möglich zu halten. Denn das habe ich vor allem festgestellt seit Diagnostik über die letzten Monate, dass Reize für mich, Lärm, Licht, Bewegung, Menschen, Gespräche, das den größten Reiz darstellen und gerade auch, wie nach einer gestrigen Einheit, für mich auch ein Faktor sind, ob ich besser regeneriere oder aber auch schlechter. Und dann ist so eine Einheit wie gestern, da war der ganze Tag war der Fernseher aus. Also den habe ich nicht angemacht, weil das reizt mich zu sehr, das überreizt mich dann tendenziell. Und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen dann noch schlechter regeneriert bin. Zusätzlich der Hydrationsthematik, die ich schon benannt hatte. Und gut, konnte ich nicht wissen zu dem Zeitpunkt, aber natürlich auch dem verminderten Schlaf, tatsächlich der Schlafqualität. Deswegen beispielsweise für mich Reize ein essentieller Punkt und ein großer Bestandteil, wenn es für mich um Regeneration geht.
Das ist total wichtig, weil Regeneration ist eben auch etwas, auch wenn wir über Ernährung und Hydration und so sprechen, Regeneration ist eben nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das heißt, wie regulieren wir unser Nervensystem? Das spielt eine extrem große Rolle. Ich merke das immer, ich bin eher hochsensibel, sehr feinfühlig. Ich muss immer sehr, sehr stark darauf achten, wie ich mein Nervensystem reguliere. Ja. Und dann auch wirklich zu gucken, wie verarbeite ich Reize, wie kann ich meine Erholung bessern, weil ich eben auch auf sowas wie Lärm, Licht und viele Menschen reagiere und auch schneller ermüde. Ja. Das heißt, für mich ist zum Beispiel sowas, wenn ich nach einer Class noch lange da irgendwie Smalltalk halte mit Leuten, ist für mich zu viel. Nach einer Class möchte ich einfach nur in Ruhe nach Hause und meine Routine abfahren. Und es muss auch immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Auch wenn ich dann merke, okay, das ist mir gerade zu viel Reiz, dann ist es eben auch, wie du beschreibst, in ihr's rein und ganz in Ruhe trainieren, nicht rechts und links gucken, sondern einfach Ruhe. Und dann ist es auch nur noch so ein Ciao und dann gehe ich, weil ich so am Limit bin mit meinen Reizen, dass ich dann auch, wenn ich mag es wirklich, also ist auch nie böse gemeint, das wissen die Leute auch, aber ich kann dann nicht noch socializing, weil ich mental einfach so krass ermüdet bin von dem Licht, den Geräuschen und dann ist in der Box vielleicht auch noch laut Musik an, dann unterhält man sich vorher ja zwischendurch und dann ist einfach irgendwann noch Ende.
Die Therapeutin, die mich diagnostiziert hat, hat einen schönen Satz gesagt, der, glaube ich, Menschen, die nicht betroffen sind, ganz gut hilft zu verstehen, worum es geht. Also als Beispiel, wenn man Depressionen hat oder Burnout hat oder sich in einem Stadium dessen befindet, dann ist es oft so, dass man, oder nicht oft, es ist so, dass man keine Lust hat, etwas zu machen. Einem fehlt die Lust, etwas zu machen. Wenn man hochsensibel, Autistin, auch ADHS-Spektrum ist, dann geht es nicht darum, dass man keine Lust hat. Man hätte schon Lust, aber es ermüdet so sehr, dass man es schlicht nicht machen kann. Oder wenn man natürlich merkt, weiß, dass man sich machen kann, je nachdem, wo man sich einfach reflexionsartig befindet. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man keine Lust hat oder dass man die Menschen nicht mag, sondern es geht einfach darum, man schafft das körperlich nicht. Es geht immer darum. Es geht weniger darum, dass man sich mag. Denn mögen tut man es eigentlich schon. Man hat schon Lust, sich hinzusetzen, zu unterhalten, aber weil es so ermüdend ist und so überreizend ist, macht man es eben nicht. Das ist der Unterschied.
Ich glaube vor allem auch zu sagen, es ist nicht nur körperlich, sondern es ist mental vor allem. Ne? Man schafft es mental einfach nicht und dann zu sagen, das ist auch in Ordnung. Also weil das ist auch ein Thema, was ich oft im Coaching habe, wo wir dran arbeiten, dem Menschen zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du gehst. Es ist in Ordnung, wenn du dich noch nicht danach noch hinsetzt oder sagst, ja, aber alle gehen dann irgendwie, keine Ahnung, noch in die Sauna und das ist so ganz entspannt. Nee, das kann auch einfach Stress sein. Und ich hatte das auch eine Zeit lang, wo ich auch in einer schweren Depression war, wo ich einfach gemerkt habe, es hilft zu kommunizieren und sagen, ey, mir geht's gerade nicht gut, ich möchte einfach nach Hause, da kann man einen Satz sagen. Man darf aber auch einfach gehen und dann auch versuchen, einen Gedankenstopp zu machen und zu sagen, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Voll. Ich brauche diese Grenze, weil manchmal ist auch dieses, was brauche ich gerade nicht, die bessere Entscheidung als, was, na, muss ich jetzt gefallen oder so, sondern das zieht dir deinen Akku und der Akku, das ist dein Akku.
Total, ganz wichtig und schöne Abschlussworte zum Thema, glaube ich, Neurodivergenz und Regeneration. Es geht um euch und es geht nicht um die anderen und das, was sie über euch denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn sie es nicht verstehen wollen, ist ihr Problem. Ciao. Menschen, die neugierig sind und auch verstehen wollen, worum es geht, fragen eigentlich immer nach oder sind auch offen, wenn man darüber berichtet. Und dann muss man eben differenzieren, welche Menschen man um sich haben möchte. Da die Worte noch an dieser Stelle. Ja. Kommen wir zur Stellschraube 7, oder? Stellschraube 7, ein Faktor, wenn wir uns, oder ein Faktor, der Faktor, den wir jetzt besprechen wollen, Tools und Supplemente. Also bewusst auch am Ende von Ela gewählt, weil sie die Spitze des Eisbergs sind, beziehungsweise entgegen des Schlafes beispielsweise, sowie Ernährung, die Basis auf jeden Fall bilden, eher in der, oh Gott, das ist heute wirklich, wer mich kennt, bitte, in der oberen Pyramide dessen, wann was wie stattfindet. Foam Rolling, ein Punkt, der oft natürlich mir als Trainerin auch begegnet, dass Leute sagen, ja, ich roll mich noch ein bisschen aus. Kannst du machen, safe. Wird dir auch mit Sicherheit ein gutes Gefühl geben und wird auch dazu sorgen können, dass du eventuell ein bisschen durchbluteter dich fühlst und dadurch vielleicht auch ein bisschen verringerte Tension hast etc. Aber nachhaltig gesehen von das, was Foam Rolling kann, egal. Also dann dehn dich lieber ein bisschen aktiv und beweg dich locker durch, als dass du Foam Rolling machst. Es gab mal so eine schöne Studie, ich habe sie nicht zur Hand, es ist auf jeden Fall nicht die Hot Field et al. 2017, aber es ist eine andere, die sich damit beschäftigt, wie Foam Rolling wirkt. Und wenn du wirklich einen Impact und die Struktur verändern möchtest, deiner Faszien, dann brauchst du eine Dampfwalze, um da drüber zu gehen, das mal ganz kurz. Und das halten deine Knochen nicht aus. Also Foam Rolling verändert die Struktur nicht, sie führt einfach zu erhöhter Durchblutung und das hat natürlich Side-Effects, aber die sind minimal und tatsächlich auch eher im Minutenbereich. Während bzw. nach dem Rollen. Deswegen Foam Rolling, ja, kannst du machen, wenn es ein Feel-Good-Move ist, aber es gibt andere Sachen, die wir vorher genannt haben, die sinnvoller sind auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau. Was auch helfen kann, ist die HRV, um die Belastung zu steuern. Das ist auch immer ganz gut, aber man sollte sie niemals allein als Entscheidungsgrundlage nutzen. Und genau das Gleiche, das ist aber auch, könnten wir eine ganze Episode draus machen, sind Wearables. Also das heißt so Tools wie jetzt zum Beispiel Whoop oder den Aura-Ring oder. Es ist ganz nett, auch drauf zu gucken, wie war die Belastung, wie ist die Erholung, wie ist irgendwie Body Battery und was es alles anzeigt. Aber bitte, bitte, bitte immer auch dein Körpergefühl checken. Nur weil dir da vielleicht die Uhr oder der Ring sagt, heute ist aber schlecht, du bist nicht regeneriert, aber du fühlst dich gut, dann bitte go for it. Genau andersrum kann es auch sein. Vielleicht sagst du, oh ja, ich mache jetzt einfach mein Training, aber die Uhr sagt vielleicht mir oder dir sagt dein Wearable so, ey, ich glaube, du solltest heute mal ein bisschen mehr recovern. Dann ne, einfach mal ein bisschen checken, abgleichen und da ein bisschen austarieren, weil wir auch das Problem haben. Aber es ist auch wieder ein anderes Fass, was man aufmacht, zum Beispiel in dieses, oh, aber die Uhr sagt, ich habe schlecht geschlafen und was muss ich jetzt noch optimieren? Orthosomnie, ganz großes Thema, eine Schlafstörung alleine nur entwickelt, weil die Uhr dir sagt, du schläfst schlecht, dass du zu sehr auf diese Daten achtest und dann dich zu sehr davon beeinflussen lässt. Ich persönlich zum Beispiel, da bin ich auch ganz ehrlich, ich trage gar keine Wearables mehr. Mich macht das einfach verrückt und ich liebe es mittlerweile einfach auf mein Körpergefühl zu hören. Ich habe punktuell im Training einfach Herzfrequenzmessung, damit ich sehe, dass ich nicht zu sehr im roten Bereich bin oder nicht zu langsam, aber zu langsam trainiere ich eigentlich nie. So. Aber deswegen, ich schütze mich davor einfach, weil ich sage, dass man kann auch was zu sehr quantifizieren.
Voll. Ich sage auch immer, wenn Leute mich fragen, hey, kannst du die Whoop empfehlen? Ja, unter bestimmten Umständen. Wenn du Interesse daran hast, Daten zu verfolgen in einem Langzeitverlauf, einfach wie sich diese entwickeln und vor allem, wenn du bereit bist, selber darüber zu reflektieren, zusätzlich zu den Daten, wie ist denn mein Gefühl, wie geht es mir denn körperlich, was macht das mit mir etc. Und wenn du, wie Ela schon sagte, keine Abhängigkeit entwickelst, weil du dich einfach nur an Daten festhältst. Das nehmen die Leute mal nicht so ernst, bis sie dann wirklich sich eine Whoop geholt haben und merken, oh, du hast ja recht gehabt, das ist ja schon, man muss ja schon auch ein bisschen überdenken und so. Ja, eben. Ja. Also es macht nur dann Sinn, wenn du auch dein Hirn nicht ausschaltest. Also fang nicht an, dein Hirn auszuschalten, nur weil du ein Wearable hast und irgendwas hast, was dir sagt, wie es dir gehen sollte. So.
Ja, ja, und sie sind auch mittlerweile ziemlich pricey, das muss man halt auch einfach dazu sagen.
Es ist ein Markt, weil die Leute es einfach haben wollen, ne? Also, der wird hochgeschoben bis zum Get-No, damit du einfach viel ausgibst für die Scheiße, wollte ich schon sagen, naja.
Ja, es ist ähnlich, also bei Wearables so, wo man sagt, eigentlich reicht das Körpergefühl. Gleiches Thema, es geht jetzt um Supplements, aber wirklich nur für die Regeneration, wir machen da kein Fass auf. Theoretisch ist genau wie der Supplement-Markt, wir wollen einfach ein Wearable, wir wollen was quantifizieren, wir wollen ein Supplement, weil dann brauche ich mich nicht um meine Ernährung kümmern, Hauptsache die Pillchen rein geworfen. Eigentlich brauchen wir alle gar keine Supplements, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht Vitamin D, aber alles andere würden wir ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, aber langes Fass. Supplements, Erholung, Kreatin kann super helfen, gerade bei gesunden Personen, sicher und gut untersucht, ist auch etwas, was ich sogar nicht Sportler, Sportlerinnen empfehle. Es unterstützt die Leistungsfähigkeit, vor allem bei hochintensiven Belastungen wie High-Intensity-Intervalltraining, das kann einfach helfen. Anderer Faktor auch, Omega-3 ist auch etwas, was wirklich nachweislich zeigt, zeigt, dass es Entzündungsmarker leicht senken kann und auch subjektiv den Muskelkater verringern kann. Da sprechen wir aber auch über eine hohe Dosierung, das heißt nicht einfach mal so, keine Ahnung, in irgendeinem Discounter das Billigfischöl kaufen und dann denken, das reicht mir.
Ja? Das reicht schon, wenn ihr euch die gängigen Marken anguckt, die überall in den ganzen Sportsektoren gerade drin sind und die Sponsorings und Werbung reinhauen oder raushauen, wie es nur geht. Wenn ihr euch mal deren Pillen anschaut und die Zusammensetzung, ich nenne jetzt keine Namen, aber allen sollte bewusst sein, wen ich meine, und dann mal überlegen müsst, wie viele Pillen ihr davon nehmen müsstet, um die entsprechende Vorgabe, vielleicht sogar, wenn ihr Blutwerte von euch habt, einen Mangel zu decken, dann wird euch klar, wie billig die eigentlich gar nicht sind, sondern wie teuer die sind, wenn ihr davon alleine 5-6 Pillen nehmen müsstet pro Tag, während andere deutlich hochwertigere, sowohl in Qualität wie auch in Quantität anbieten. Das sei mal nochmal an der Stelle erwähnt.
Genau, vielleicht da als Richtwert einfach so, wenn man drauf guckt. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein bisschen Fischöl, sondern wenn du schon spezifischer guckst, dann sollten es 1-3 Gramm DPA plus EPA, also DHA plus EPA sein. Das heißt wirklich hochdosiert, also 1000 bis 3000 Milligramm ist oft die Einheit, was die wenigsten guten Präparate wirklich erfüllen, beziehungsweise was du eben gesagt hast, musst du dir irgendwie 10 Pillen reinwerfen, das ist wirklich nicht schön.
Und die Drogerie könnt ihr komplett ausnehmen, da könnt ihr mal schauen. Die haben noch nicht mal ein Zehntel, wenn mal zwei Zehntel sind, das ist schon sehr hoch, haben die davon.
Genau. Was anderes, was helfen kann, ist Sauerkirschsaft. Das kann die Erholungszeit verkürzen. Das heißt, dass die Muskelschädigung reduziert wird. Und die Effekte treten aber auch erst ein, wenn du es wirklich regelmäßig nimmst. Das heißt, nicht irgendwie mal kurz so einen Sauerkirschsaft nach der Einheit trinken und denken, jetzt ist irgendwie happy ever after. Ähnliches gilt für Rote-Bete-Saft. Das ist ein anderer Effekt. Das ist weniger für die Regeneration als für vor allem im Ausdauersport nutze ich das sehr gerne. Also wenn es dann eher um Läufer oder Schwimmer und so weiter geht, wo man sagen kann, das kann die Effizienz der Mitochondrien steigern, also unsere Kraftwerke der Zellen, weil es auch die Blutgefäße weitert, die Durchblutung anregt. Aber da geht es auch darum, das nützt nicht, dass du einfach kurz vor dem Event ein bisschen Rote-Bete-Saft trinkst, sondern zum einen ein paar Tage vorher auch schon quasi damit anfängst und gleichzeitig aber auch guckst, wie verträgst du das. Ich persönlich zum Beispiel, ich habe es mal getestet, mir bekommt es nicht so gut vom Magen, deswegen lasse ich das einfach. Ähnlich mit dem Sauerkirschsaft, das muss man schon mögen und da muss man auch gucken, dass es was hochwertig ist und das punktuell vielleicht für Wettkämpfe einsetzen, aber da einfach auch reinschauen. Und der letzte Punkt, BCAAs, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Maschine Nummer 1 am Supplement-Markt.
Ja, lass einfach. Wenn du genug Proteine isst und ich sage immer Food First, also wirklich auf Nahrungsqualität achten und Proteine sind wirklich easy integrierbar mit wirklich den einfachsten Dingen an Lebensmitteln, brauchst du überhaupt gar keine BCAAs. Das ist wirklich, wirklich teures Pulver. No-Gos für deine Regeneration, Alkohol, denn es hemmt die Proteinsynthese und ist auch dann eben kontraproduktiv für den Muskelaufbau. Hochdosierte NSAIDs, also Nichtsteroide-Antirheumatika, das sind Medikamente wie ASRS, Ibuprofen, Diclofenac, die dämpfen eben auch die Anpassung. Genau.
So habt ihr eine Episode voller Pickepacke, voller Fakten, wenn es darum geht, eure Regeneration zu verbessern. Und nochmal der Reminder, ich werde nicht müde, es zu sagen, Schlaf und Ernährung first, das ist eure Basis. Und jetzt nicht einfach anfangen, Sauerkirschsaft zu implementieren, nur weil ihr denkt, ja geil, das kann ich einfach ein bisschen was mehr trinken. Nee, Leute, ne? Also schon bei der Basis bleiben. Seid ehrlich zu euch selbst und fangt an, euch mit den unbequemen Themen, die euch auch Energie abverlangen, aber vor allem auch so keinen Bock machen, auseinanderzusetzen. Denn die sind meist die essentiellen.
Absolut, da sind wir auch schon am Schluss und für euch einfach wichtig, Thema Regeneration, die 7 Hebel für die maximale Performance. Was ist wirklich wichtig? Regeneration ist Training, das heißt Regeneration ist nicht einfach irgendein Luxusteil, sondern das Teil deines Trainings. Und die Top 3 Hebel, wirklich von 7 Dingen, die wir jetzt besprochen haben, die Top 3 Hebel, die am meisten bringen, und das ist wirklich kein Witz, ist dein gezielte Ernährung direkt nach dem Training, also gezieltes Refueling, konsequente Hydration, also wirklich auf Trinken und auch Elektrolyte achten und, wichtig, eigentlich wirklich die Basis von allem, wenn man sich eine Pyramide vorstellt, erholsamer, konsequenter Schlaf, wichtig.
Und Ela hat es so schön aufgeschrieben in unserem Notizen, nehmt euch ein, maximal 2 Punkte, wenn ihr wirklich sehr fix und quick unterwegs seid und das auch könnt und setzt diese in den nächsten 2 Wochen konsequent um. dann habt ihr die Chance, einen Unterschied zu merken, euch selber auch accountable zu halten, was Reflexion angeht. Merke ich einen Unterschied? Wenn ja, was, wie, wo? Habe ich es konsequent durchgezogen? Habe ich mal gecheatet und es weggelassen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es nicht nur um körperliche, sondern auch mentale Reflexion natürlich, weil nicht alles muss ich körperlich zeigen, wenn es um Regeneration geht. Das kann auch mental sein. Und dann kannst du, wie gesagt, da schon mal ein bisschen mehr Infos dazu sammeln und selber dich reflektieren. Und wenn du jetzt noch nicht genug davon hast und sagst, oh, das alleine kann ich das nicht, ich weiß nicht, was mache ich, was ist jetzt für mich der relevante Punkt, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ist meine Ernährung so gut, ist mein Schlaf ausreichend, kann ich schon supplementieren oder sollte ich mich erst um andere Sachen kümmern, dann denk daran, Ela ist für dich da, wenn es darum geht, dir ein professionelles Coaching zu holen, rund um das Thema Ernährung, auch Regeneration natürlich damit inbegriffen und auch Lifestyle-Coaching, wenn es um Schlaf und weitere Punkte geht, die dich und deinen Alltag deutlich entlasten, vereinfachen und vor allem dann wirklich, wenn es um Optimierung geht, optimieren können und zwar nicht im Sinne von, du kannst mehr leisten, sondern du lernst eigentlich zu unterscheiden, was wichtig für dich ist und was nicht.
Genau, vor allem nachhaltig und darum geht es, dass man wirklich nachhaltig eine Veränderung herbeiführt, die dauerhaft Bestand hat und vor allem neue Gewohnheiten etabliert, die dir eben die Kraft geben, auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch fit und leistungsfähig zu sein. Und weil das ein guter Punkt ist, einfach nochmal zum Abschluss, folgt uns auf Spotify, Apple und Co., gebt uns natürlich 5 Sterne, liked diesen Podcast, teilt ihn, denn wir basieren auf eurem Feedback und wir arbeiten auch weiter basierend auf eurem Feedback, steckt uns eure Fragen, wir bauen die Folgen weiter aus und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge.
In diesem Sinne, ich gehe jetzt erstmal ein Nap machen. Ciao.
Ciao.